Sie filtern unser Blut, helfen dabei, den Wasser- und Elektrolythaushalt im Körper zu regulieren und spielen auch eine wichtige Rolle für unseren Blutdruck, die Nieren. Ja, und wenn die nicht mehr richtig arbeiten, dann ist eine Nierenspende oft die letzte Rettung. Mehr als 6.000 Menschen warten aktuell in Deutschland auf eine Nierenspende und die meisten von ihnen, die müssen lange warten. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt nämlich 8 Jahre. Um das zu ändern, will die Bundesregierung sogenannte Lebendorganspenden erleichtern. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist gestern im Bundestag beraten worden.
Bayern 2. Kurz erklärt.
Für Menschen, die zu Lebzeiten eine Niere spenden wollen, gelten bislang strenge Regeln. Sie dürfen das Organ nur weitergeben, wenn sie mit dem Empfänger persönlich eng verbunden sind, also zum Beispiel an Verwandte oder die Ehefrau. Mit der geplanten Gesetzesänderung will die Bundesregierung den Kreis der möglichen Empfänger einer Lebendorganspende vergrößern. Sie will Paare zusammenbringen, bei denen untereinander aus medizinischen Gründen keine Nierentransplantation möglich ist, die sich aber gegenseitig helfen können. Die Paare kennen sich bei dieser sogenannten Überkreuzspende nicht. Laut dem Entwurf soll es auch möglich werden, dass Einzelpersonen anonym eine Niere an jemanden spenden, den sie nicht kennen.
Wie viel würde das neue Gesetz bringen? Darüber spreche ich jetzt mit Bernhard Bahners. Er ist Transplantationsmediziner, Direktor der Abteilung für Nephrologie, also Nierenheilkunde, und Direktor des Universitären Transplantationszentrums an der Uniklinik Regensburg. Schönen guten Morgen, Herr Bahners.
Schönen guten Morgen, Frau Lohmüller.
Wie viele Nieren werden bei uns in Deutschland denn pro Jahr transplantiert?
Gute 2000 und davon bisher um 1500 nach postmortaler Spende, also von einem Verstorbenen, und vielleicht 600, ein bisschen mehr als 600 als Lebensspende.
Im internationalen Vergleich, ist das viel oder wenig?
Es ist wenig. Also andere Länder, die haben ja viel mehr postmortale Organspende. Die meisten unserer Nachbarn haben doppelt so viel oder dreimal so viel. Spanien hat fast 4-mal so viel. Bei der Lebensspende ist es ein bisschen unterschiedlich, aber auch im Prinzip ist Deutschland hier auch unterdurchschnittlich.
Was glauben Sie, woran liegt das?
Das liegt an unserer Gesetzgebung. Unsere Gesetzgebung macht die postmortale Organspende schwierig und unsere Gesetzgebung stammt auch aus dem Jahr 1997/98 und hat damals die Lebensspende extrem restriktiv geregelt und viele Lebensspendevarianten bislang unmöglich gemacht.
Der Bundestag, ich habe es ja gerade schon gesagt, hat gestern darüber beraten, eben diese Vorgaben für Lebendnierenspenden zu lockern. Sie waren als Experte da insofern auch eingebunden, als Sie da ein Statement abgeben konnten. Was war Ihr Statement?
Na, das Statement war, wir sollten versuchen, dahin aufzuschließen, wo unsere Nachbarländer längst standardmäßig angekommen sind. Und das wird in diesem Gesetzentwurf aufgegriffen. Wir kommen medizinisch voran, sogenannte Überkreuz- oder sogenannte Kettenspenden. Die werden den Betroffenen auch wirklich helfen. Das kann ich auch gern erklären, wenn Sie das wollen. Wir müssen aber natürlich trotzdem sagen, das Grundproblem, dass in Deutschland nur halb so viel transplantiert werden kann wie international üblich, das werden wir mit dem Gesetzentwurf nicht lösen können.
Genau, aber lassen Sie uns trotzdem dabei noch bleiben. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, diese Kreuz- und Kettenspenden. Da geht es darum, dass zum Beispiel zwei Paare, die sich ihrem eigenen Partner keine Lebendniere spenden können, gegenseitig helfen können, eben über Kreuz- und Kettenspenden, heißt, dass das mit ganz vielen Paaren dann gemacht wird, oder?
Genau, Sie müssen sich vorstellen, selbst wenn sich ein Paar findet und einer sagt, er spendet eine Niere und der andere sagt, er will die Niere haben, dann klappt das medizinisch in einer Vielzahl der Fälle nicht. Am meisten ist die Ursache, dass die Frau von ihrem Ehemann vorher ein Kind bekommen hat, dabei das Kind natürlich die Gene des Ehemanns getragen hat und die Frau sich in der Schwangerschaft immunisiert hat, also Antikörper gebildet hat gegen Geneigenschaften des Vaters. Würde man jetzt da die Nierentransplantation machen, dann würde diese Transplantatniere schnell oder schneller abgestoßen werden als üblich. Und somit muss man diese Frau von der Lebendnierentransplantation dann ausnehmen. Oder man muss extrem viel Immunsuppression geben und sie zusätzlich gefährden. Findet man jetzt ein zweites Pärchen, die in der gleichen Situation sind, dann können natürlich die entsprechenden Ehemänner jeweils der anderen Frau die Niere spenden und dann kann man 2 Transplantationen problemlos durchführen. Hat man noch mehr, hat man jetzt 10 sogenannte Paare, die in der gleichen Situation sind, kann man sich sogar noch raussuchen, welche Niere wirklich zu welchem Empfänger am besten passt.
Wie kompliziert ist es denn, sowas möglicherweise auch international dann zu koordinieren?
In Deutschland ist es international noch gar nicht angedacht. Der erste Schritt ist, dass wir in Deutschland überhaupt sogenannte Überkreuz- und Kettenspenden machen können. In anderen Ländern wird das seit 20, 30 Jahren gemacht. Und wenn wir unsere direkten Nachbarn anschauen, dann tauschen die Organe zwischen Tschechien, Österreich und Ungarn zum Beispiel aus. Und da müssen wir auch irgendwann hinkommen. Aber jetzt geht es darum, erstmal die Gesetzesgrundlage zu schaffen, dass überhaupt über Kreuz- und Kettenspenden in Deutschland möglich werden.
Das heißt, Sie sind ein klarer Befürworter dieses neuen Gesetzes. Jetzt gibt es aber auch Kritik an anonymen Lebendnierenspenden. Die Interessengemeinschaft Nierenlebendspende, die warnt zum Beispiel davor und spricht von erheblichen gesundheitlichen, ethischen und sozialrechtlichen Risiken für künftige Lebendspender. Jetzt mal rein gesundheitlich, rein medizinisch gesehen. Welche Risiken gehen denn mit einer Lebendspende einher für den Spender?
Die Risiken sind nicht zu unterschätzen und darum muss man jeden Lebensspender maximal gut voruntersuchen und auf diese Risiken auch aufklären. Also früher hat man immer gesagt, der Lebensspender geht kein Risiko ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dialysepflichtig wird, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit in der Normalbevölkerung und das ist auch richtig. Würde man allerdings Lebensspender vergleichen mit genau gleich gesunden Menschen, die keine Niere spenden, so haben sie trotzdem ein mehrfach erhöhtes Risiko, später an die Dialyse zu gehen. Dieses Risiko ist da, auch wenn das in absoluten Zahlen ganz, ganz gering sind, ist es natürlich ein echtes Risiko. Auch kann man nach Lebensspende einen Bluthochdruck entwickeln, auch wenn es zum Beispiel junge Leute spenden würden, würden Schwangerschaften komplizierter sein nach Lebensspenden. Drum ist es eben so wichtig, dass man genau auswählt, wer überhaupt geeignet ist, Lebensspender zu sein. Und wenn man dann soweit ist, ist es umso wichtiger, dass man das unter optimalen Voraussetzungen dann auch dem Empfänger anbieten kann.
Angenommen, dieser Gesetzentwurf würde durchgehen. Was glauben Sie, wenn die Lebendnierenspende vereinfacht würde, wie viel mehr Spendernieren stünden dann zur Verfügung bei uns in Deutschland?
Also im Gesetzentwurf steht ja selber drin, dass ungefähr 100 mehr Lebendnierentransplantationen in Deutschland zu erwarten wären. Das kann im Moment keiner abschätzen. Also wir können nur in den Transplantationszentren sagen, dass aus unterschiedlichen Gründen, wenn sich jetzt ein Paar bei uns vorstellt zur Vorbereitung zur Lebendnierentransplantation, dass über 50% der Paare aus medizinischen Gründen abgelehnt werden müssen. Und wenn wir das dann besser organisieren können, es soll ja auch so eine Vermittlungsstelle eingerichtet werden für Überkreuzspenden, dann können wir in einem gewissen Teil der Fälle dann doch eine Lebensspende anbieten. Aber das wird die Nierentransplantation nicht revolutionieren. Und darum darf man hier auch nicht argumentieren, dass die Lebensspende die Situation verbessert. Diese verbessert die Situation für die einzelnen Empfänger, insbesondere Empfängerinnen. Aber die hilft nicht, den großen Organmangel insgesamt zu beseitigen.
Womit wir wieder beim großen Thema wären, bei uns in Deutschland gilt nach wie vor ja nicht die Widerspruchsregelung wie in vielen anderen Ländern. Es gab ja schon mehrere Anläufe, das zu ändern. Aktuell gibt es wieder einen. Haben Sie Hoffnung, dass das durchkommen wird bei uns?
Ich werde die Hoffnung nie aufgeben. Ich arbeite ja selber seit mehr als 15 Jahren politisch, die Leute zu überzeugen, dass wir endlich diese Standards annehmen sollten, die international üblich sind und die so viel Leben retten. Wissen Sie, als Transplantationsmediziner muss ich erklären, dass unsere Patientinnen und Patienten, und das trifft ja insbesondere die, wo es zum Beispiel gar keine Lebensspende gibt, Herztransplantationen, Lungentransplantationen, Großteil der Lebertransplantationen, die haben nur 50% der Überlebenschancen wie international üblich, weil wir nur halb so viel transplantieren als international üblich. Und stellen Sie sich vor, ich wäre ein anderer Mediziner. Ich würde Ihnen berichten, als Pädiater, wenn Sie Ihr Kind zu mir bringen, dann hat das nur 50% der Chancen wie im unmittelbaren benachbarten Ausland. Oder Sie wären mit mir mit einer Tumorerkrankung und ich müsste Ihnen erklären, Sie würden das nur in 50% der Fälle überleben im Vergleich zu dem, was international üblich ist. Da würden wir doch alle wahnsinnig werden. Und also, darum ist auch meine Hoffnung, dass wir bei der Transplantationsmedizin auch mal den Schritt gehen. Und der Widerspruchsregelung ist ein entscheidender Schritt dahin, die Organspende steigern zu können.
Also klares Plädoyer des Transplantationsmediziner Bernhard Banas war das hier auf Bayern 2. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.